Breitband-Topic.
Jacob Applebaum ist einer der schillerndsten Figuren der Hacker-Szene, einer der ganz Großen wie Julian Assange oder Edward Snowden. Applebaum steht für Datenschutz, für Anti-Überwachungsaktivismus und für das Projekt Tor. Das ist eine Anonymisierungssoftware, die das verschlüsselte Surfen und Kommunizieren im Internet ermöglicht.
Jacob Applebaum ist aber auch Teil einer Welt, in der es, so zumindest wird berichtet, auch in anderer Hinsicht um die Befreiung von gesellschaftlichen Konventionen geht. Wilde Party, Drogen und viel Sex gehörten dazu, heißt es zumindest. In dieser Welt gibt es seit Frühjahr den Vorwurf gegen Jacob Applebaum, er hätte Frauen sexuell missbraucht. Seitdem ist er für viele in der Szene eine Persona non grata.
Was an den Vorwürfen dran ist, das wollen und können wir hier nicht besprechen oder gar bewerten. Ein Thema ist es dennoch, denn der Skandal wirft einen Schatten auf den Internetaktivismus an sich, der ja mit seinen Enthüllungen und seinem Engagement für digitale Grundrechte und ein demokratisches Internet Wichtiges leistet.
Die Zeit hat für ihre aktuelle Ausgabe nachrecherchiert, was sich genau hinter den Kulissen der inzwischen gespaltenen Hacker-Szene abspielt. Mit einem der Autoren, mit dem haben wir gesprochen, vorher aber fasst Matthias Finger die Geschehnisse rund um die Causa Applebaum zusammen.
Ich war betrunken. Es dauerte eine Weile, bis ich merkte, dass sich Jacob mit Küssen in meinen Intimbereich vorarbeiten wollte. Im Wohnzimmer vor all seinen Freunden. Ich bat ihn aufzuhören, was er auch tat. Als ich nach einem Blackout wieder zu mir kam, hatte Jacob Sex mit mir und seine Kumpels schauten zu.
Der anonyme Vergewaltigungsvorwurf wiegt schwer. Auf der Webseite, die vor ein paar Monaten online ging, jacobapplebaum.net. 10 vermeintliche Opfer berichten über große und kleine Verfehlungen Applebaums, dem bekannten Gesicht des Tor-Projekts. Die Software ermöglicht anonymes Surfen. Im Mai gibt Applebaum plötzlich alle seine Ämter auf.
Viele Menschen innerhalb und außerhalb des Tor-Projekts haben von Vorfällen berichtet, bei denen sie von Jacob gedemütigt, eingeschüchtert, gemobbt und verängstigt wurden. Einige erlebten unerwünschtes, sexuell aggressives Verhalten von ihm.
Schreibt die Tor-Geschäftsführerin. Applebaums Leben zerbröselt. Hackergruppen schließen den vermeintlichen Sexualstraftäter aus. Er ist in der Szene unerwünscht. Die ehemalige Lichtgestalt, auf einer Stufe mit Edward Snowden, der hat die NSA-Affäre aufgedeckt, und dem WikiLeaks-Gründer Julian Assange. Dem wird übrigens auch eine Vergewaltigung vorgeworfen. Applebaum ist einer der prominentesten Datenschutzaktivisten und Journalist. Im Oktober 2013 deckt er, gemeinsam mit dem Spiegel, das deutsche Handygate auf.
Die mutmaßliche US-Abhöraktion gegen Bundeskanzlerin Merkel sorgt parteiübergreifend für Empörung.
Der Amerikaner Applebaum hat die Nase voll von der Überwachung durch US-Behörden. Seit 2013 lebt er in Berlin im Exil. Hier nimmt er Drogen, feiert Orgien und gilt als sexuell experimentierfreudig.
Applebaum ist durchaus so eine Art Rockstar in der Szene. Sein technisches Können gilt als umstritten, seine magnetische Wirkung hingegen nicht. Sehr viele Menschen kennen ihn allerdings auch als äußerst unangenehmen Zeitgenossen mit ausgeprägtem Machtinstinkt und der Fähigkeit, andere unter Druck zu setzen.
Notiert die Süddeutsche Zeitung. Applebaum ist ein Alphatier mit Ellenbogen, sonst hätte er es nie ins Rampenlicht geschafft. Doch ist er ein Verbrecher? Im Tor-Projekt gibt es Neider. Als Aushängeschild hat er bis zu $100.000 im Jahr kassiert. Die eigentliche Arbeit haben andere gemacht, für weit weniger Geld. Seinen Job hat jetzt eines seiner vermeintlichen Opfer inne.
Ich will klarstellen, die Vorwürfe von kriminellem sexuellen Fehlverhalten gegen mich sind vollkommen falsch.
Applebaum selbst beteuert seine Unschuld. Er sieht sich als Opfer einer Rufmordkampagne, denn Anzeige gegen ihn wurde nie erstattet. Angeblich, weil die Betroffenen selbst in illegale Praktiken verwickelt sind und kein Vertrauen in staatliche Institutionen haben. Andererseits erhält Applebaum Unterstützung von Frauen, die fälschlicherweise im Netz als seine Opfer bezeichnet wurden. Eine gespaltene Szene bleibt zurück.
Ja, und wie wirkt sich das aus auf den Internetaktivismus? Welchen Schaden nehmen Organisationen wie das Tor-Projekt, aber auch die ganze Szene insgesamt? Darüber haben wir mit dem Zeitautor Christian Fuchs gesprochen, der die Causa Applebaum nachrecherchiert hat.
Vorher hören wir die Kanadierin Ayo Leilani. Ihr musikalisches Alter Ego, das heißt Witch Prophet, kleiner Hinweis darauf, dass Voodoo ihr Ding ist. Ihre Musik, eine Mischung aus experimentellem Hip-Hop, Soul und Singer-Songwriter. Die Download-Single Funeral for a Killer, die wir jetzt hören, Die ist bereits seit dem Frühjahr draußen. Jetzt hier bei Breitband im Deutschlandradio Kultur. Witch Prophet bei Breitband im Deutschlandradio Kultur. Eben haben wir schon über die Missbrauchsvorwürfe gegen den Netzaktivisten Jacob Applebaum berichtet. Der Zeitjournalist Christian Fuchs, der ist diesen nachgegangen. Über Monate hat er in der Internetaktivisten-Szene recherchiert. Seine wichtigste Erkenntnis: Nichts ist bewiesen. Denkbar wäre auch, dass die Anschuldigungen gegen Applebaum das Resultat von Machtspielen und Intrigen sind.
Ja, das ist das eine. Das andere ist herausgekommen, ist nämlich auch ein Bild, das Netzaktivisten als eine Gruppe schillernder, sehr hedonistischer Menschen zeigt, wo Sex und Drogen, aber auch Intrigen und Machtspiele eine große Rolle spielen. Also sagen wir mal, nicht eben ein Bild, das einem als erstes in den Sinn kommt, wenn man an Leute denkt, die sich für eine demokratische Gesellschaft engagieren.
Deshalb haben wir Christian Fuchs, den Autor der Zeitrecherche, auch gefragt, ob das, was hier im Raum steht, nur ein bunter Ausschnitt aus einem breiten Spektrum ist, oder ist die Hackerszene mit den eben beschriebenen Machtspielen, Intrigen und so weiter tatsächlich eine Parallelwelt?
Wir haben mit ungefähr 30 bis 40 Leuten aus der Community gesprochen. Von der Seite aus war das kein Ausschnitt, sondern war das Normalität. Also, dass man sehr extrem lebt, sehr anspruchsvoll in seinem Leben, sehr, auch sehr polyglott, also viel unterwegs ist. Ne? Allein Jacob Applebaum war dieses Jahr schon in Nordkorea, in Kuba, im Irak. Ich glaube, das unterscheidet sich sehr von uns Normalsterblichen. Und so sind viele dort unterwegs. Also sehr international, sehr experimentierfreudig, was Lebensmodelle angeht, aber auch was Drogen angeht. Ich glaube, das ist auch normal bei Menschen, die irgendwie die Welt verändern. Das war in allen Jahrzehnten immer so. Das sind besondere Persönlichkeiten.
Aber würden Sie sagen, das ist ein Abbild der Szene oder ist es nur wirklich ein bestimmter Teil des Spektrums? Denn wir haben ja gerade auch in Berlin hier andere Digitalunternehmen, denke ich mal an die Republika, Netzpolitik.org oder andere, die einen durchaus recht bodenständigen Eindruck machen.
Also wir haben vor allen Dingen mit Aktivisten aus dem Umfeld von WikiLeaks und von Tor zu tun gehabt. Und die führenden Persönlichkeiten, also die, die tonangebend sind, die waren sehr oft aus diesen Schlagmenschen. Natürlich arbeiten im Hintergrund gerade Entwickler oder Programmierer, die auch introvertiert sind. Aber selbst die finden sich dann zu den Sexpartys auch mit ein. Die sind dann auch mit dabei, auch wenn sie nicht die Initiatoren davon sind.
Das Tor-Projekt, für das Jacob Applebaum ja nun lange das Gesicht war, das hat ja viel mit Vertrauen, mit Verschlüsselung zu tun, mit Geheimhaltung, mit Quellenschutz. Es geht auch eben um das Vertrauen für Whistleblower, die sich möglicherweise an das Projekt wenden oder an das Umfeld. Wie groß ist denn jetzt der Schaden für das Ansehen dieser Community?
Immens, würde ich sagen, weil die Community sich seit Wochen nur mit sich selbst beschäftigt. Das sagen Mitarbeiter von Tor selbst. Also jetzt gibt es neue Gremien, die eingerichtet wurden. Jetzt wird ein Code of Conduct eingeführt gerade. Und damit das eigentliche Thema, wofür alle kämpfen, ins Hintertreffen geraten ist gerade. Nämlich diese Technologie weiter zu verbessern und zu promoten, damit immer mehr Menschen auch Verschlüsselungs- und Anonymisierungstechnik benutzen.
Sie schreiben ja auch in Ihrem Artikel, dass Projekte jetzt in Stocken geraten sind und Zitat, bei der NSA würden die Sektkorken knallen. Und das eben jetzt in einer Zeit, wo sehr viel über das Darknet diskutiert wird. Als Unheilsbringer für Waffen und Terrorismus wird es dargestellt. Das Darknet läuft ja vor allem über den Tor-Browser. Würden Sie so weit gehen zu sagen, dass sich hier der überwachungskritische Aktivismus selbst zerstört?
Selbstzerstört, das glaube ich nicht. Das ist jetzt eine Phase, wo sehr viel Aufregung ist und wo sich gerade das Projekt sehr um sich selbst dreht. Das wird sich auch widerlegen und ich glaube, das liegt einfach an den Menschen, die darin involviert sind. Das sind sehr, sehr extreme Persönlichkeiten und natürlich auch mit großen Egos. Und wenn die aufeinandertreffen, dann kracht das manchmal. Und auch die Gerüchte, die man immer liest, dass vielleicht Geheimdienste dahinter stecken könnten, die sehe ich als überhaupt keine Belege dafür. Das waren hier eher persönliche Verstrickungen, die dieses Thema so hochgepeitscht haben.
Wenn Sie diese persönlichen Verstrickungen beschreiben, diese schillernden Persönlichkeiten, wir haben das jetzt ja zum zweiten Mal, dass ein Gesicht dieser Szene eine Galionsfigur für Aufsehen sorgt, Assange in der Botschaft und dann eben mit fragwürdigen Auftritten im russischen Fernsehen. Es gibt ähnliche Vorwürfe gegen ihn wie gegen Applebaum. Macht dieser Star-Kult, machen diese Persönlichkeiten dann die Szene angreifbar oder braucht diese Szene vielleicht solche Figuren für die Öffentlichkeit, um überhaupt wahrgenommen zu werden?
Das ist eine sehr wichtige und relevante Frage und das ist auch eine der grundlegenden Fragen, die Menschen, die hinter Tor stehen, stellen gerade oder seit ungefähr einem Jahr. Und da gibt es zwei Lager, die eigentlich unvereinbar sich gegenüberstehen. Menschen, die sagen, nein, wir brauchen nicht diesen Aktivismus, wir brauchen keine lauten, charismatischen Persönlichkeiten, die vielleicht auch manchmal über das Ziel hinausschießen, sondern wir machen unsere Arbeit und im Stillen und jeder, der diese Technik dann nutzen will, soll die dann nutzen können. Und andere sagen, nein, wir sind politische Aktivisten, wir sind links, wir kritisieren die Regierung, wir nehmen kein Geld vom Verteidigungsministerium, kein Geld vom Außenministerium der USA, weil das sind unsere Feinde. Das ist wie bei vielen anderen Bewegungen auch, die es in früheren Jahrzehnten gab. Bei den Grünen zum Beispiel ist ein Fundi- und Realo-Lager entstanden. Und ob das Projekt auf lange Sicht erfolgreich sein wird, darüber entscheidet, wie gut sich diese Lager miteinander verstehen und sich auf die Grundlagen einigen, wo sie gemeinsame Ziele haben.
Nun könnte man ja auch sagen, bei diesem Vorwurf gegen Applebaum, die Frauen, die eben von ihm sexuell angegangen worden sind, die könnten sich ja auch an die Polizei wenden oder könnten ja auch vor Gericht gehen. Aber keiner der Beteiligten hat sich eben an staatliche Institutionen gewandt. Es gibt keine Anzeigen, keine Ermittlungen. Und die Hacker- und Whistleblower-Szene sieht sich als kontrollierende Instanz, als Gegengewicht zu staatlicher Willkür. Aber offenbar gibt es ja da keinerlei Vertrauen in irgendeinen Rechtsstaat. Woran liegt das? Ist das eine Doppelmoral oder wie bewerten Sie das?
Diese gesamte Bewegung kommt ja aus einem Anti-NSA-Diskurs heraus, also gegen Massenüberwachung, für Bürgerrechte, für Pressefreiheit. Und das ist eine sehr, sehr linke Bewegung gewesen. Und nicht wenige bezeichnen sich heute noch als Anarchisten. Und eine der Hauptanklägerinnen hat uns gegenüber zum Beispiel auch geäußert, sie möchte weder Jacob Applebaums Geld, noch möchte sie, dass er ins Gefängnis kommt. Sie will überhaupt nichts mit dem Staat zu tun haben, sondern sie will das auf ihre eigene Weise klären und nämlich ihn mit so einer Webseite Seite aus dem Verkehr ziehen, dass er nicht weiter sexuelle Übergriffe leisten kann. Und das ist natürlich, da kommt dieses anarchistische Modell, wie wir finden, an seine Grenzen, wenn dann nämlich Gerüchte quasi den Diskurs bestimmen und nicht ein Gericht, was sagt, da war jemand schuldig oder war jemand nicht schuldig.
Ja, es zeugt ja irgendwie doch von einem merkwürdigen Rechtsverständnis, ne? Zum einen tritt man für Bürgerrechte ein, aber entzieht sich dann eben auf der anderen Seite der Rechtsprechung.
Das ist so wahr ein Widerspruch, den auch die Anklägerinnen auch uns gegenüber nicht aus der Welt schaffen konnten.
Wenn man jetzt mal versucht, ein Fazit zu ziehen aus diesem ganzen Vorfall, auch mit Blick auf diese Szene, wie man sie einschätzen könnte, was sie bewegen kann, was sie bewegt hat, was wäre Ihr Fazit aus dieser Recherche?
Selbst Bewegungen, die sich als sehr transparent verstehen und sehr, sehr offen und sehr libertär und alles öffentlich verhandeln, was ein Problem ankommt, dass die auch an ihre Grenzen kommt und dass man da gerade gemerkt hat, dass auch unabhängiger, neutraler Journalismus vielleicht hilfreich ist, um mal auf den Kern der Dinge zu stoßen und eben vielleicht da so eine Szene, die sich verfahren hatte in so gegenseitigen Anschuldigungen, mal auf die Fakten zurückzubringen. Das ist, glaube ich, meine größte Erkenntnis daraus.
Ein Plädoyer zumindest für einen aufklärerischen Journalismus. Herzlichen Dank, Christian Fuchs, Reporter der Wochenzeitschrift Die Zeit. Er hat 3 Monate zur Causa Jacob Applebaum recherchiert.